dieses eingerichtete Verhältnis der Funktionalisierung von Religion ist alles andere als selbstverständlich. Es ist deswegen alles andere als selbstverständlich, weil jede Religion, die sich zur Weltreligion entwickelt hat, wie die 4, 5 Weltreligionen, die wir haben, erst einmal qua Glaubensinhalt für sich selbst moralische Autorität beansprucht. Keine Götter neben mir, keine anderen Götter neben mir. Das heißt also, zunächst einmal sind Religionen, die sich national irgendwo breit machen und die institutionell was hergeben, immer eine Herausforderung für die existierende Staatsgewalt, weil sie als konkurrierende moralische Autorität auftreten. Das Konkurrierende, ich habe es eben schon angedeutet, wird nicht nur deutlich in dem »Mach dir keine Götter neben mir«, sondern wird auch in dem Fundamentalismus deutlich, der jede Religion auszeichnet. Es ist kein Übergang in der Religion, wie es beim Islam behauptet wird, sondern ein Grundelement jeder Religion, dass sie fundamentalistisch ist. Der Fundamentalismus ist nämlich nichts anderes als die Behauptung der unbedingten Gültigkeit ihrer Glaubenssätze, wenn das nicht fundamentalistisch ist. Kein Pfarrer, kein Pastor sagt im Konfirmationsunterricht, na, wollen wir uns mal darüber unterhalten, ob es das ganze Zeug überhaupt gegeben hat. Nichts da. Der Ausgangspunkt ist, das gab's. Konfirmandenunterricht oder ähnliches Zeug, da wird es eingebimst, dann hat man es zu glauben. Und wenn es hängen bleibt und man noch Kirchgänger wird, ist es umso besser. Also, die moralische Autorität, die die Kirche für sich beansprucht und mit der sie zunächst mal durchaus gegen den Staat oder konkurrierend zum Staat auftritt, hat zum einen die Abteilung dieses Fundamentalismus jeder Religion, der Behauptung der unbedingten Gültigkeit, die sich auch frei macht von Begründungsgeschichten. Wohlgemerkt, es geht ja um Glauben, es geht um Bekenntnisse und nicht um Erkenntnisse. Von daher war die Debatte hier zum Teil streckenweise auch nur der Austausch oder die Entgegnung von Bekenntnissen gegen meinen Versuch, ein paar Erkenntnisse loszuwerden. Die zweite Abteilung, in der der Staat die Religion als Konkurrenz erfährt, ist, dass sie praktisch auftaucht wie ein Ideal vom staatlichen Volk. Gemeinde, Umma, Gemeinde, was ist das? Das ist ein Zusammenschluss der Gläubigen. Das ist eine Parallelgesellschaft von Gläubigen, die unbedingt überzeugt sind von derselben Sache, die man mit dem Entschluss, das glaube ich, zu der Gemeinde dazugehören und nicht erst groß überzeugt werden müssen, wie das Zwangsrekrutieren zusammengesuchte Staatsvolk vom Staat zusammengesucht werden muss. Also nur von dieser Seite her ist die Parallelgesellschaft Gemeinde fast so etwas wie ein Ideal. Es hängt zusammen, es lässt sich nicht auseinanderreißen mit all den komischen Festen und Riten, die dazugehören. Von daher stößt so ein Vorhaben eines säkularen Staates wie des demokratischen hier, den Islam ähnlich zu funktionalisieren wie die christlichen Religionen, sie ähnlich zur Privatsache zu machen, ihr also das Recht zu bestreiten, quasi als Konkurrenz zum bürgerlichen Gesetzbuch aufzutreten und zu sagen, nein, meine Leute gehorchen nicht dem bürgerlichen Gesetzbuch, sondern meine Leute gehorchen unseren Glaubensartikeln. Der säkulare Staat, der sagt, erstmal kommt das bürgerliche Gesetzbuch, und dann kommen eure Glaubensartikel, aber auch nur dann, wenn sie passen. Er fährt also in der Situation, wo er auf den Islam zugeht, dass die durchaus diesem Anspruch gegenüber, na sagen wir mal, nicht direkt aufgeschlossen gegenüberstehen. Es liegt einfach darin, dass der Islam mit seinen einzelnen Abteilungen durchaus weiß, dass er in diesem und jenem Glaubensartikel, wenn er denn zur praktischen Vorschrift der Gläubigen, also der Muslime, gemacht wird, nicht die Zustimmung der hiesigen Staatsgewalt erfährt. Ehrenmorde, Zwangsverheiratungen widersprechen dem bürgerlichen Gesetzbuch und noch ein paar andere Sachen mehr. Das heißt, die Aufforderung, der Hinweis von Schäuble und anderen, wir machen euch ein Integrationsangebot, ist für einen überzeugten Moslem erstmal eine Zumutung, weil er muss sich von einigen Sachen verabschieden, die zu seinem Glaubensbestand gehören. Das heißt nicht, dass das Befolgen der Integrationsbemühungen bedeutet, dass sie jetzt ihren Islam sozusagen staatsförmig umpolen müssen. Nein, das nicht. Die Funktionalisierung von Religion braucht so etwas wie Autonomie von Religion, damit sie überhaupt glaubwürdig bei ihren Gläubigen in ihrer Gemeinde agitieren kann für die Vernunft der säkularen Staatsgewalt. Wenn die von vornherein nur daherkäme und nur das vertreten würde, was ex cathedra vom Verfassungsgericht oder von den Parlamenten verkündet wird, wäre der Islam als hiesige Agitationseinrichtung für die Gläubigen unglaubwürdig. Es muss also etwas wie ein Stück Autonomie garantiert sein und trotzdem muss diese Religion bei gewährter Autonomie funktional bleiben. Das ist das Hin und Her, was sich zum Beispiel immer abspielt, wenn es darum geht, wie sieht denn bitteschön ein islamischer Religionsunterricht aus? Der islamische Religionsunterricht, der in Nordrhein-Westfalen, ist er eingeführt oder soll er eingeführt werden? Soll eingeführt werden, ne? Wie sieht's aus? Ihr wisst es doch, oder? Gut, also okay, ich beziehe mich jetzt auf das alles, was in der Botschaft der Deutschen Islamkonferenz, dritte Plenarsitzung, gesagt worden ist. Da sagen Sie klipp und klar, wie Sie dieses Verhältnis von Funktionalisierung einer Religion bei gleichzeitiger Wahrung relativer Autonomie sich vorstellen. Und zwar in Einklang mit der klassischen Deutung des Artikel 7, Religionsfreiheit, in Übereinstimmung mit all dem, wie christlicher Religionsunterricht geht. Also, erster Punkt. Der Unterricht, steht da explizit drin, muss natürlich mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaft übereinstimmen. Autonomie. Da haben die Behörden des, Zitat, weltanschaulich neutralen Staates, da sage ich gleich noch was zu, keine Eingreifbefugnis. Punkt 2. Auch muss die Religionsgemeinschaft nach innen, Zitat, nicht demokratisch organisiert sein. Stelle sich mal vor, katholische Kirche demokratisch organisiert. Wo bliebe denn da unser Papa? Muss nicht sein. Die dürfen ihre eigene Organisation haben. Aber, jetzt kommt Punkt 3, natürlich kann der Staat es nicht hinnehmen, dass der Inhalt des Unterrichts, Zitat, die grundlegenden Prinzipien in Frage stellt, auf denen dieser Staat beruht. Weswegen, viertens, die Ausbildung der Lehrkräfte und die Überprüfung der Unterrichtsinhalte, der Unterricht muss selbstverständlich in deutscher Sprache abgehalten werden, der staatlichen Schulaufsicht unterliegt, wie jedes andere Fach auch. Das ist diese widersprüchliche Konstruktion, die im Einzelnen entschieden wird an bestimmten Unterrichtsinhalten, wobei das Erste eben kein Schmuh ist. Die Grundsätze der Religionsgemeinschaft müssen gewahrt sein. Das ist kein Schmuh, sondern das gilt wirklich, weil nur auf diese Art und Weise sowas wie die Glaubwürdigkeit einer autonomen, originären, religiösen Agitation sichergestellt ist. Wenn es mit dem Islam so zugehen würde wie in der Türkei bisher, wo die Freitagspredigt vom Religionsministerium den Mullahs zugeschickt worden ist, dann ist es unglaubwürdig. Deswegen ja auch inzwischen eine Kehrtwendung von dem Herrn Erdogan beschlossen worden ist. Alles Wichtige darüber, ein wunderbarer Artikel im neuen Gegenstandpunkt, Heft 3, Nummer 8 dazu. Also das schließt sich der Sache nach aus, muss aber vereinbart werden. Schulaufsicht, Prinzipien der staatlichen Moral haben zu gelten und trotzdem die Grundsätze der Religionsgemeinschaft müssen gewahrt werden. Zwei Sachen noch zum Schluss. Dann mache ich erstmal Schluss. Der Ruf, dass der hiesige Staat weltanschaulich neutral ist, ist keine Lüge, sondern steht für den Erfolg in der Instrumentalisierung von Religionen für seine Zwecke. Neutral verhält sich der Staat in der Tat zu all jenen Religionsvereinen, an denen er nichts zu meckern hat. So ganz klar. Um die muss er sich nicht kümmern. Da kann er sich raushalten. Da kann er neutral sein. Er kann also gegenüber den christlichen Religionen, bei denen er es geschafft hat, völlig neutral sein. Er lässt ja sogar Atheismus zu. Er lässt sogar bestimmte kleine Gruppierungen zu, wenn sie denn in seinen Kram passen. Den Atheismus, den hat er immer dann am liebsten, wenn er gleich als Lob von Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und Toleranz daherkommt, wie wir es hier auf dem Podium vorhin erlebt haben. Dann mag er den Atheismus am liebsten. Natürlich ist es so, dass in der Selbstverpflichtung zur Neutralität auch schon immer, wenn man sie so betrachtet, wie ich sie gerade genannt habe, die Grenze der Neutralität eingeschlossen ist. Er begreift es als staatliche Pflicht, dort einzugreifen, zu verbieten oder als Sekte zu entlarven, wenn so eine Religionsgemeinschaft nicht der Ehre der Neutralität des Staates teilhaftig werden darf. Also etwas tut, was dem Staat nicht gefällt. Dann ist Schluss damit. Fußnote dazu. Dieser Umgang führt übrigens dazu, dass Menschen, die mit Religion nichts am Hut haben, Marxisten zum Beispiel, Seminarmarxisten zum Beispiel, die ein bisschen mehr wollen als die kapitalistisch eingerichtete Welt, nur mit einer passenden Weltanschauung anzuglotzen, sondern über das Anglotzen hinaus praktisch eingreifen wollen, sofort in Sektenverdacht geraten, in Religionsverdacht geraten und Opfer staatlicher Toleranz werden. Wie die aussieht, weiß man ja. Das ist meine eine Ergänzung noch. Und die andere Ergänzung betrifft nochmal den Islam. Der Islam, mit dem Islam hat es nun seine besondere Bewandtnis. Beim Islam kommen aktuell drei Sachen zusammen, die der Staat versucht, unter einen Hut zu bringen. Erstens ist es eine Religion. Mit der hat er genau das Problem, was ich entwickelt habe. Zweitens wird sie vielfach immer noch von Ausländern vertreten, geglaubt, die also von vornherein als Ausländer dem Verdacht der staatlichen Illoyalität unterliegen. Die ganze Sortierung Inländer, Ausländer, die der Staat durchzieht, ist nichts anderes als die Sortierung an das sind meine, die kriege ich so hin, dass sie mir gehorchen. Leider schafft er das ziemlich. Und das sind die anderen, da muss ich immer aufpassen, dass sie nicht immer noch dem fremden Staat gegenüber loyal sind. Das ist das Zweite. Religion, Ausländer. Und drittens ist jetzt diese Religion in den Verdacht des antiterroristischen Fundamentalismus geraten. Sie ist deswegen in den Verdacht geraten, weil Glaubensbrüder im Nahen Osten, in der arabischen Welt, sich irgendwann die, ich sag's mal kurz, imperialistische Okkupation ihrer ganzen Regionen nicht mehr haben gefallen lassen wollen. Und dagegen, leider falsch, leider im Namen ihres höchsten Propheten, leider mit dem Konzept, der Koran soll als Gesetz gelten, Taliban und so weiter, aufgestanden. 9/11 hat den dritten, ist das Stichwort, das symbolische Stichwort für das dritte Problem, was der hiesige Staat mit dem Islam hat. Deswegen begleitet er auch, das ist vorhin schon mal angesprochen worden, alle so fürchterlich netten Integrationsmaßnahmen, über die ich jetzt ein bisschen was gesagt habe, könnte noch mehr darüber sagen, mit einer anderen Abteilung von Politik, die sich auf dieselben Objekte, die Gläubigen, bezieht. Einer Politik, die schon fast selbst kurz vorm Staatsterror steht und von Chile in drei Abteilungen von Sicherheitsgesetzen eingeführt worden ist und von Chile ergänzt wird in brutalster Weise. So gesehen versteige ich mich zu dem Hinweis, dass die Integrationsbemühungen immer begleitet durch dieses Paket an Sicherheitsmaßnahmen schlimmster Natur, und der übrigens die Inländer nicht ausgeschlossen sind, um das auch gleich mal zu sagen, versteige ich mich zur Behauptung, dass die Integrationspolitik im Letzten nichts anderes ist als die Eröffnung der dritten Front gegen den Terrorismus. Die erste Front ist der Krieg unter Anleitung der Amerikaner. Die zweite Front ist der antiterroristische Kampf nach innen mit den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen. Und der dritte Kampf ist der Versuch, die Muslime zu deutschen Muslimen zu machen, zu integrieren, damit sie auf jeden Fall sagen, da mag der Prophet auch noch so sehr angebetet werden, die oberste Autorität bei mir ist Schwarz-Rot-Gold. So, das wollte ich erzählen. Jetzt Debatte. Ja. Kann sich irgendjemand mal ein bisschen hier bemühen? Oder wir machen es einfach so. 1, 2. Bitte. Pass mal auf. Kannst du dich mal ein bisschen umdrehen, damit die anderen dich hören? Ah ja, da. Dann ist es in Ordnung. Mach mal. Ja, ja.
Grundsätzlich nochmal zur Religion. Islam, Christentum und Judentum gelten als sogenannte aggressive Religionen. Also Stichwort Hexenverbrennung, Kreuzzug, Türken vor Wien. Während Hinduismus und Buddhismus kommen ja eher so sanftfötig daher, das heißt nicht imperial. Und kann man da, oder wie würden Sie das sehen, den Unterschied definieren?
Also ich wollte zu diesem Problem der Religionsfreiheit was sagen. Wie soll man es machen? Soll man es verbieten dann, wenn man die Möglichkeit dazu hat, oder wie? Das Problem ist, glaube ich, dass die Religion ist ja viel älter als der Kapitalismus. Ja? Also die Religion ist ja entstanden schon ganz früh, weil die Leute gedacht haben, wenn es blitzt, ist halt ein Blitzgott da. Und die Religion hat also sehr, sehr tiefe Wurzeln, und der Kapitalismus hat es natürlich perfektioniert noch, sozusagen, dass die Marktkonkurrenz als fremde und entfremdete Faktoren haben die Religion natürlich auch nochmal gestützt in einer gewissen Weise. Also die Ursachen der Religion sind unheimlich tief. Und die Wurzeln, glaube ich, liegen in der Gesamtheit der ausbeuterischen Verhältnisse, die auch staatlich geschützt sind. Das heißt, ein Religionskampf, der an die Wurzeln geht, müsste ein Kampf sein, das Kapital beseitigt. Und erst wenn das Kapital beseitigt ist, sind die Wurzeln der Religion weg. Jetzt sagt der Marx mal, mit der materiellen, ökonomischen Umwälzung wälzt sich mehr oder weniger langsam der gesamte Überbau um. Und der religiöse Überbau wälzt sich wahrscheinlich nicht so einfach, so schnell um. Das kann man nicht von heute auf morgen machen. Heute, man kann sofort die Kirche enteignen, so wie es die russischen, die sowjetischen Bolschewiki 1917 gemacht haben, die Religion verbieten, ist so nicht möglich, sondern richtig, der marxistische Ansatz ist eigentlich den Kampf gegen Religion, den Kampf gegen das Kapital unterordnen, weil das Kapital eigentlich die Grundlage ist, dass die Religion sich heute noch hält. Und das ist der Ansatz. Deshalb haben die Bolschewiki 1917 ein paar Dinge gemacht. Die haben sofort Trennung von Staat und Kirche radikal gemacht. Die gibt es heute in Deutschland nicht. Insofern ist der deutsche Staat auch nicht neutral. Das ist nämlich, wenn jemand die Kirchensteuer nicht zahlt, kommt nämlich die Polizei. Und das ist eine ganz klare Parteinahme für die Staatskirchen. Also das stimmt insofern dann nicht. Das Zweite, nee, was man das sofort machen kann...
Das teile ich aber.
Okay.
Gegen welches Argument sollte das gegangen sein?
Weil das dass nicht der Staat Ordnung. Neutral ist. Er ist nicht in jeder Hinsicht neutral. Er nimmt
Partei... Ach so. Okay.
Er zieht die Kirchensteuer ein. Ja. Ja. Der zweite Punkt ist, dass man natürlich sofort die Kirchen enteignen kann. Und das wurde auch gemacht da in der Sowjetunion. Und das Dritte ist natürlich, das Grundlegende ist natürlich, wenn ich eine neue Gesellschaft aufbaue, wo die Leute wirklich ihr Schicksal in eigenen Händen haben und wenn ich das mit atheistischer, wissenschaftlicher, materialistischer Propaganda verbinde, ist das der Weg, um der Religion auch noch das Wasser abzugraben. Und heute, glaube ich, was kann man heute machen, wo wir nicht sozusagen einen bürgerlichen Staat haben, die Trennung von Staat und Kirche, muss man fordern. Man muss natürlich jedes Privileg, also muss diese Staatskirchenwesen bekämpfen. Natürlich muss man wissenschaftliche Propaganda machen. Ich bin gleich fertig, zum Anlass des Kongresses. Was ist denn da los mit diesem Moscheebau und so weiter? Da geht es in Wirklichkeit ja nicht um Religion. Das geht den Nazis nicht drum, um islamische oder diesen Rassisten nicht um Religion, sondern es geht eben um ihren Rassismus durchzusetzen und das ist eigentlich der Hintergrund der ganzen Geschichte. Und da ist das Problem, wie man sich dazu verhält. Ich meine, du hast gesagt, der Angriff auf die Moschee, Freiheit, eine Moschee zu bauen, heißt nicht, dass ich mich für die Freiheit, Moscheebau einsetze. Ja? Ja. Ich muss mich meiner Meinung nach heute einsetzen für die, wenn Gleichberechtigung aller Religionen, so, man kann sie nicht verbieten, wenn es eine Gleichberechtigung der Religion gibt, muss es das Recht und die Freiheit geben, eine Moschee zu bauen. Anders gesagt, 1938, wenn die Nazis die Synagogen stürmen, stelle ich mich, wenn ich kann, mit anderen Menschen davor und verhindere den Sturm der Synagogen und schlage die Nazis zurück und verteidige das Recht der jüdischen Bevölkerung, ihre Synagoge zu haben. So verteidige ich, wenn es notwendig ist, und es ist notwendig, das Recht der muslimischen Bevölkerung, ihre Kirche zu haben. Wenn ich das nicht tue, gebe ich der rassistischen Politik praktisch grünes Licht.